Ja, ich möchte jetzt auch ganz herzlich alle begrüßen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, dass ihr hier im Gottesdienst seid. Jörg ist jetzt gerade nicht in unserer Mitte. Er hat gerade Urlaub und wir gönnen ihm auch gerne diese Zeit der Erholung. Und so habe ich den Predigtdienst für heute Morgen übernommen. Und wir machen einfach weiter da, wo wir vor 3 Wochen waren. Ich glaube, so lange ist es jetzt schon zurück. Weil die letzten 2 Sonntage war Bill hier. Und davor hat Jörg über Lukas gepredigt. Und wir machen da einfach jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was das war vor 3 Wochen. Wir sind in Lukas Kapitel 8 und vor 3 Wochen, da war das Thema dieser große Sturm, der aufgekommen ist und das Boot mitten auf dem See und dann diese professionellen Segler oder Ruderer, was auch immer das war. Sie kämpften gegen diesen Wind an, mit all ihrem Wissen und Können, mit all dem Geschick, den sie hatten, und mussten feststellen, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Und während diesem Sturm, da schläft Jesus da irgendwo hinten auf dem Boot oder dem Schiff, was auch immer das war zu der damaligen Zeit. Und sie rufen Jesus und sagen, Jesus, wach auf, wir gehen hier unter. Merkst du es denn nicht? Wir sind verloren. Und Jesus, der steht auf und sagt dem Wind, sei still. Und schon ist eine Ruhe da, die einfach ein Wunder war. Danach lesen wir, dass die Jünger vor Jesus niederfallen, dass sie sich fragen, wer ist denn dieser, der Winde und Wasser gebietet und sie ihm gehorchen. Wer ist dieser? Sie sind vollkommen erstaunt über Jesus. Die sind schon mit Jesus eine Zeit lang gegangen. Die haben schon so vieles erlebt. Aber jetzt, hier in diesem Sturm, da erschließt sich ihnen eine ganz neue Qualität, die sie vorher nicht kannten. Und die sind so verwundert, die sind vollkommen baff. Die sagen, wer ist dieser? Dass jemand über das Wetter herrschen kann, über Wind, Wasser herrschen kann. Wer ist dieser? Und sie merken, Jesus ist jemand anders. Anders als sie ihn sich vorgestellt haben. Er ist anders, als wie sie sich ihn gedacht haben. Er ist jemand, der über das Wetter herrschen kann. Wir stehen heute auch noch sehr unter den Launen des Wetters. Und das merken wir gerade jetzt in der Sommerzeit ziemlich stark. Die Gewitter, die kommen, dann ist wieder mal Sonnenschein, dann regnet es mal wieder ganz stark. Es ist ein Durcheinander und wir können es nicht kontrollieren. Wir können es beobachten. Wir können versuchen, das vorauszusagen. Aber wir haben nicht die Macht, dass wir das so kontrollieren. Nach 2000 Jahren Wissenschaft noch viel länger als 2000 Jahren, wie lange besteht diese Erde schon, wir haben das Wetter nicht im Griff. Und hier ist einer, mit einem Wort ist der Sturm gestillt. Er hat es im Griff. Und das hat die Jünger dazu gebracht zu sagen, wow, was für ein Mann. Wer ist dieser Mann eigentlich? Haben wir ihn verstanden? Er ist mehr, als was wir uns jemals denken konnten. Er beherrscht das Wetter. Ich habe so noch darüber nachgedacht ein wenig und während unserer Freizeit kam mir so der Gedanke, da wusste ich schon, dass ich hier predigen würde. Und mir ist nochmal eine Person eingefallen, bei der auch ein Sturm war. Und zwar Jona. Jona war auf der Flucht vor Gott. Gott hat ihn nach Ninive gesandt und er wollte da nicht hin. Er sagte, überall, aber nicht dahin. Da gehe ich nicht hin. Diese Stadt, diese heidnische Stadt, diese Stadt, wo die Götter angebetet werden, wo die Menschen moralisch gefallen sind, wo alles Mögliche ist, was mir widerstrebt, dahin zu gehen. Ich gehe da nicht hin, ich will da nicht hin. Ich tue alles, um wegzukommen. Und was macht dieser Mann? Er nimmt sich ein Schiff und meint, damit komme ich weg. Das ist so die beste Richtung, die ich fahren kann, nämlich entgegengesetzt. Und zwar übers Meer, noch weiter in den Westen hin. Ich will nicht nach Ninive. Und da ist er auf dem Schiff. Und dann lesen wir, da kommt ein Sturm auf, von Gott gesandt. Und Jona, der ist unten im Schiff. Und er schläft. Interessant. Jona schläft im Schiff. Ich dachte mir, was hat ihn dazu gebracht, dort zu schlafen, während dem Sturm? Und dieser Sturm war offensichtlich. Ich meine, da waren auch Profis, Seeleute, die wussten, wie sie mit dem Schiffen umgehen. Sie haben sicherlich nicht zum ersten Mal so ein Schiff betrieben. Die sind in die See gestochen und sie wussten, was sie tun. Und dann kommt dieser Sturm und sie werfen alles aus dem Schiff raus, versuchen irgendwie das Schiff zu retten. Sie beten ihre Götter an. Und das hilft alles nichts. Und der Kapitän, der geht dann da nach unten und sieht diesen Jona, wie er dort schläft. Und er, ich weiß nicht, wie er ihn aufgeweckt hat, ob er ihm einen Tritt gegeben hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall weckt er ihn auf und sagt, bitte doch deinen Gott an, dass dieser Sturm aufhört. Und dann werfen sie auch noch Lose und dann kommt das Los auf Jona. Und die fragen, Jona, was ist denn los? Warum ist dieser Sturm gekommen? Und Jona sagt, ja, ich bin schuld. Ich bin ein Prophet Gottes. Er bekennt es da vor den Leuten. Ich bin ein Prophet Gottes. Ich bin derjenige, der Gottes Aussagen der Welt bringt. Aber ich bin gerade so in der Laune, dass ich weglaufe. Und deswegen ist dieser Sturm da. Gott hat etwas gegen mein Weglaufen anscheinend. Und später sagt Jona, werft mich ins Meer. Und sobald sie das getan hatten, ist die See ruhig. Aber dieser Jona, der konnte schlafen im Schiff. Und ich fragte mich, wieso konnte er schlafen? Ich meine, der Seegang war sicherlich ziemlich hoch. Wie gesagt, Profis, die wussten keinen Rat. Das Schiff ist sicherlich hin und her geschaukelt. Wie konnte er schlafen? War er daran gewöhnt, einfach abzuhauen? Ich weiß es nicht. War er so kaputt von seinem Abhauen, dass er so erschöpft war, dass er schlafen konnte, trotz der See? Ich weiß nicht, hat schon jemand von euch mal so eine Schifffahrt mitgemacht, wenn es so richtig schaukelt? Im Sturm war ich, glaube ich, noch nicht auf dem Schiff. Ich war früher ich habe in England studiert. Und da musste ich dann immer wieder über den Kanal rüber. Und ich erinnere mich, ich glaube, das war die erste oder eine der ersten Überquerungen. Und das war ziemlich rau, die See. Ich glaube noch nicht, dass es so richtig Sturm war, aber es war ziemlich rau. Und das war eine Fähre. Da waren 100 Autos oder mehr Autos drauf, also kein Boot, das so hin und her schaukelt. Und dieses Ding, das hat ganz schön geschaukelt. Und man fühlte sich nicht unbedingt sehr wohl und zum Schlafen schon gar nicht zumute. Es war schon anstrengend. Viele, die hangen an der Reling und ließen sich nochmal ihr Essen durch den Kopf gehen. Ja, es war heftig. Ein anderes Mal war ich auch so in einem kleineren Boot, das war so eine touristische Sache. Und das war überhaupt nicht stürmisch, aber doch war die See, ja, die Nordsee halt etwas rau. Und auch da war es ähnlich. Also, dass Jona dort schlafen konnte, es verwundert mich schon. Aber er tat es, er hat geschlafen. Und Gott benutzt diesen Sturm, um Jona zu zerbrechen. Gott benutzt den Sturm, um Jona wieder auf den richtigen Weg zu führen. Hier bei den Jüngern benutzte Gott den Sturm, um die Jünger zu zerbrechen, um ihnen zu zeigen, wer Jesus eigentlich ist. Gott benutzt Stürme in unserem Leben. Ab und zu gehen wir durch Stürme. Und das war auch das große Thema, was Jörg so geteilt mit uns hatte. Wir gehen durch Stürme. Und Gott benutzt diese Stürme, um uns zu führen. Und es ist interessant, dass gerade der Sturm in einer Zeit ist, wo sie die See überqueren wollen, um auf das andere Ufer zu kommen. Und da kommen wir jetzt gerade hin. Das ist jetzt der nächste Abschnitt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich wählen dürfte, würde ich vielleicht etwas anderes mir auswählen als diesen Abschnitt. Aber das Gute ist, wenn wir die Bibel fortlaufend lesen, dann kommen wir halt zu Abschnitten, über die wir vielleicht nicht so gerne reden, aber die doch da sind und wichtig sind. Also der nächste Abschnitt, wenn ihr jetzt die Bibel von der Gemeinde habt, das ist jetzt Seite 1270, da könnt ihr gerne aufschlagen. Und es geht hier um die Heilung eines Besessenen. Ich lese es erstmal vor, das ist jetzt vom Vers 26, also Lukas Kapitel 8, Vers 26 bis 39. Das ist der ganze Abschnitt hier. Und hier heißt es, und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber in das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn gepackt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden. Und er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Jesus fragte ihn aber und sprach, was ist dein Name? Er aber sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihm gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasener bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Er aber entließ ihn und sprach: Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Soweit die Schriftstelle. Ich fragte mich, warum fährt Jesus auf die andere Seite vom See Genezareth? Warum fährt er dahin? Hatte er vor, dort eine große Predigtreihe zu machen? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass dort ein besonderes Ereignis stattfindet. Da ist das Treffen mit dem einen Mann. Im Matthäus lesen wir von zwei Männern. Das ist interessant, Matthäus sagt zwei Männer. Markus und Lukas sprechen von einem Mann. Und ich versuchte herauszufinden, warum ist da auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite nur ein Mann genannt. Ich habe darüber auch einige Kommentare gelesen. Und die Behauptung ist, dass wahrscheinlich der eine, der ganz besondere war, der andere war nicht so schlimm betroffen. Deswegen spricht Markus und Lukas nur von dem einen Besessenen. Aber da war dieser eine oder diese zwei Männer. Die waren in der Landschaft gegenüber Galiläa. Und diese Ortschaft, die war genannt als die Dekapolis, 10-Städte-Gegend. Da gab es halt 10 Städte. Das ist so, ja, ich wollte eigentlich ein paar Bilder zeigen, aber ich habe festgestellt, die Bilder, die ich damals gemacht habe, sind Dias, die ich, also noch Dias, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, was Dias sind. Das sind so Bilder, die man durch einen Projektor dann zeigen kann. Und wir haben hier alles digital und das muss erstmal umgewandelt werden. Und ich habe dazu nicht die Zeit und ich habe sie auch gar nicht gefunden in der Kürze der Zeit. Ist schon lange her. Das war 1994, als ich dann dort war. Und das ist interessant, wenn man dann so in Tiberias ist und dann so auf die andere Seite schaut. Das ist nämlich diese 10-Städte-Gegend. Da sieht man so die Hügel, die nach oben gehen. So schräg nach oben gehende Hügel. Und dann ist da so eine Art Plateau oben. Und da waren die Städte. Einige mögen sich vielleicht fragen, warum heißt es auf der einen Stelle Gerasena oder in anderen Stellen heißt es Gadarena. Verschiedene Namen werden genannt. Es sind wahrscheinlich die Namen der Städte dort oben. Das waren so aber so kleine Städte, die da waren, die verschiedene Namen so hatten. Und die einen haben das so genannt, die anderen haben das so genannt. Es war die Gegend auf der anderen Seite. Das war die Gegend, wo man normalerweise nicht so hinfuhr. Das war die Gegend, die ein bisschen heidnisch war. Die Gegend gehörte eigentlich zum ursprünglichen Reich, der Israel gegeben worden war. Ja, das war die Gegend, wo sich Stämme von Israel gesiedelt hatten. Aber zur Zeit Jesu waren die dort ein bisschen lockerer, ein bisschen liberaler. Das sieht man auch daran, dass sie große Herden von Schweinen anscheinend hatten. In Markus lesen wir, dass 2000 Schweine in den See gestürzt sind. Also 2000 Schweine, das ist eine riesengroße Herde. Die noch zu überblicken, das ist schon eine Kunst. Und sie hatten riesengroße Herden anscheinend dort. Sie waren auch sehr stark vom Hellenistischen geprägt, also vom Griechischen. Die nahmen es mit der Gottesanbetung nicht ganz so ernst. Und dahin fährt Jesus, auf die andere Seite, auf die Seite, wo man normalerweise nicht hinfährt. Ich, als ich mal in Indien war und meinen Flug gebucht hatte, um nach Bihar zu kommen, da fragten mich die Leute auch, was willst du in Bihar? Da geht doch keiner hin. Wieso fliegst du nach Bihar? Und das war etwa ähnlich. Jesus, warum fährst du auf die andere Seite rüber? Da fährt man doch nicht rüber. Da geht man nicht hin. Das ist eine unreine Gegend. Aber Jesus hat das Meer gekreuzt, um dorthin zu kommen. Und trotz dem Sturm, der ihm wehrte, dahin zu kommen, ist er dahin gekommen. Man kann sich natürlich auch fragen, ist der Sturm deswegen gekommen, damit Jesus nicht auf die andere Seite kommt? Man kann das vielleicht auch in der Richtung interpretieren. Aber Jesus sieht da etwas. Er überquert die See auf die andere Seite. Und was findet er dort? Er findet diesen einen Mann, oder wie in Matthäus geschrieben steht, zwei Männer, die besessen waren. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Besessenen gesehen? Ich noch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, aber in unserer Gemeinde sind Leute, die sowas gesehen haben, die sowas erfahren haben. Ich weiß, dass die alten Teestubenleute das durchaus kennen. Ich weiß auch, dass in Indien das durchaus bekannt ist, dass Leute besessen sind. Und es war zur Zeit Jesu auch so, dass Jesus immer wieder Begegnungen mit Besessenen hatte. Und ich habe mir so 4 Punkte über den Text gemacht. Und der erste Punkt, den ich überschrieben habe, ist: Unterschätze niemals die Macht von Dämonen. Dämonen sind eine Realität. Auch wenn uns die Welt das wieder sagen möchte, ach, das sind erfundene Wesen, wir glauben nicht an den Teufel. Für Jesus waren die Dämonen eine klare Realität. Und auch in den Medien sieht man mehr und mehr diese dämonischen Seiten. Ich meine, es gibt so viele Horrorfilme, ich mag sie mir nicht anschauen. Es gibt so viele Horrorfilme, wo dämonische Mächte eigentlich gezeigt werden. Dämonen sind Realität. Auch wenn einige daran nicht glauben möchten. Auch wenn einige das verleugnen möchten. Dämonen sind eine Realität. Und das wusste Jesus. Und Jesus spricht sehr oft darüber. Ich werde noch ein paar Stellen zitieren im Laufe der Predigt. Die Dämonen sind geschaffene Wesen. Die sind nicht ewig, so wie Jesus ewig ist, wie Gott ewig ist. Sie sind geschaffene Wesen. Genauso wie der Teufel und die Engel geschaffene Wesen sind. Genauso wie wir geschaffene Wesen sind. Die Dämonen sind geschaffene Wesen. Die sind nicht Wesen, die mit Gott in entferntesten zu vergleichen wären. Sie sind unsichtbare, unreine Geister. Wir lesen sehr oft von diesen, und ich möchte mal aus Matthäus Kapitel 12 ein paar Verse zitieren. Es ist interessant, dass Matthäus das öfter mal so erwähnt. Gerade im 12. Kapitel werden ein paar Handlungen dargestellt, wo es um böse Geister geht. Und ich lese erstmal die Verse 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Das spricht Jesus über die unreinen Geister. Er sagt, die sind da. Die sind da, sie können ausfahren, aber sie suchen eine Bleibe. Sie fahren in Menschen hinein und sie machen es schlimm mit den Menschen. Diese bösen Geister sind auch ausführbare Organe des Teufels. Und wir lesen auch wiederum in Matthäus 12, 24, das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Hier wurde gerade ein Besessener, der blind und stumm war, geheilt. Und danach beschuldigen die Pharisäer Jesus. Und hier heißt es: Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Beelzebub, auch Satan, wird als der Oberste der Dämonen genannt. Praktisch, er ist der Oberherrscher und die Dämonen sind unter ihm. Sie sind die ausführenden Organe des Teufels. Jesus widerspricht ihnen und sagt: Wenn ich das tue, was tun dann eure Leute, die auch Teufel austreiben, wie machen die es denn? Und Jesus macht ihnen klar: Was ihr mir da vorwirft, das ist ganz großer Quatsch. Wenn ihr so argumentiert, dann verwirrt ihr euch selbst und auch die anderen. Ihr könnt so nicht argumentieren. Aber es wird hier deutlich, dass hier gesagt wird, dass er der Oberste, Satan ist der Oberste der Dämonen. Und diese Dämonen, die beeinflussen den Menschen. Die beeinflussen die Gesundheit der Menschen. Und auch jetzt wiederum, Matthäus 12, 22, das, was ich schon gesagt habe, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme reden und sah. Also dieser Mann, der hier geheilt worden war, der war blind und stumm, deswegen, weil er besessen war. Jesus sagt: Ey, dieser Mann ist besessen gewesen, deswegen war er blind und stumm. Dämonen, die machen die Menschen krank. Sie machen Menschen blind. Sie machen sie stumm. Sie machen Menschen krank. Es gibt noch viel mehr Stellen. Ich möchte jetzt Matthäus 17, 15 bis 18. Ich erzähle es mal ganz kurz. Da kommen Jesus und einige Jünger vom Berg der Verklärung runter und kommen unten an. Und da kommt ein Mann und sagt: Heile meinen Sohn. Der Teufel packt ihn immer wieder, wirft ihn in den Boden, zerstört ihn. Das ist das, was die Teufel machen, was die Dämonen machen. Sie zerstören Menschen, sie machen sie krank, sie machen sie kaputt. Und in Lukas 6, Vers 18, da heißt es, dass sie die Menschen plagen, dass sie ihnen Schmerzen zufügen, dass die Menschen von den Dämonen richtig gehalten werden. Es ist eine sehr finstere Sache, die hier immer wieder gezeigt wird, wenn über Dämonen gesprochen wird. Es sind keine niedlichen Dinge. Wir waren jetzt, die Woche davor auf der Freizeit und da waren wir in Lübeck und da haben wir eine Kirche gesehen und davor war dann an der Seite der Kirche war so ein langer Stein hingestellt und da war so ein Teufel drauf. Und die Menschen, die gingen dahin und fotografierten sich mit Umarmung und so weiter. Ein Mädel ist mir ganz besonders aufgefallen, da war auf ihrem T-Shirt Bad Girl geschrieben und sie hat sogar so einen Umhang über den Teufel gemacht und so sich fotografieren lassen, als ob es so niedlich wäre, als ob es so cool wäre, mit dem Dämonen sich fotografieren zu lassen. Ey Leute, lasst euch nicht verwirren. Das sind keine coole Sachen. Dämonen sind schlimm. Die plagen die Menschen. Ihnen sind die Menschen vollkommen egal. Und das meine ich wirklich. Die Menschen, die sind eine andere Art von Wesen. Sie kümmern sich nicht um Menschen, sie kümmern sich nur um sich selbst. So wie der Teufel. Die Menschen sind ihnen egal. Und so mit einem lächelnden Gesicht, so ein Teufelchen vor der Kirche zu haben, das sind nicht die Dämonen. Die sind schlimmer. Die sind, wenn wir das auch weiterlesen, dann merken wir, wie schlimm es ist, so unter dem Einfluss von Dämonen zu sein. Und Jesus hat diese Menschen immer wieder geheilt. Und solche Menschen sind auch Jesus nachgefolgt. Wir haben das schon gelesen in in Lukas 8, Vers 2. Da heißt es, da wird gesprochen, wer ihm nachfolgt. Und da heißt es, und einige Frauen sind Jesus nachgefolgt, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna und so weiter. Leute, die befreit worden sind, sind später zu Nachfolgern Jesu geworden. Und das ist so schön zu sehen, dass etwas passiert. Die Dämonen sind schlimm. Und wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ich mache jetzt nicht eine theologische Debatte über Dämonen. Und doch sehen wir hier einige Sachen, die wir begreifen müssen in Lukas Kapitel 8, Verse 26 und niedriger. Und hier heißt es in Vers 27, als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Was wird uns hier gesagt? Die Dämonen, die können Menschen eine sehr lange Zeit beanspruchen, sie festhalten. Dieser Mann hier, von dem hier gesprochen wird, der ist seit langer Zeit unter dem Einfluss von Dämonen. Wir wissen nicht, wie er unter den Einfluss von Dämonen gekommen ist. Wird uns nicht gesagt. Es wird uns überhaupt nicht unbedingt gesagt, wie Menschen unter den Einfluss von Dämonen kommen. Wir wissen, dass einige sich in okkulte Sachen eingeben und gefangen werden. Leute können in verschiedenen Religionen durch Dämonen gefangen werden. In Indien merken wir es auch immer wieder, dass Menschen gefangen werden. Sie sind starke Hindus, aber sind Besessene. Die sind Gehaltene vom Teufel. Und dieser Mann, wir wissen nicht, wie er dazu kam. Er war aber besessen. Und es heißt hier, er hatte schon lange Zeit keine Kleider getragen. Ein Zeichen von dämonischer Besessenheit ist, dass das Gefühl für Keuschheit verloren geht. Dieser Mann, er läuft nackt herum. Seit langer Zeit schon. Ihm ist das Gefühl für Anstand verloren gegangen, weil er besessen war, weil diese Dämonen ihn da geblendet haben. Er hatte kein Verständnis darüber, dass er eigentlich schon lange, seit langer Zeit nackt ist. Die Dämonen zerstören das Empfinden von Intimität, Privatsphäre, Anstand. Die exponieren sich einfach. Und wir lesen dann ab und zu in den Zeitungen, dass Leute in den Parks unterwegs sind und sich exponieren, ihre Nacktheit zeigen. Ich frage mich, ob das nicht auch Verbindungen zu diesen dämonischen Mächten sind, die sie dazu bringen, dass sie so handeln. In unserer Zeit sehen wir immer mehr, dass Menschen sich nackt zeigen. Man versucht, Dämonen zu leugnen, und auf der anderen Seite nimmt der Anstand immer mehr ab. Und ich frage mich, wie viel Besessenheit doch vielleicht bei diesen Menschen ist, dass sie Anstand vollkommen verlieren. Das natürliche Schamgefühl, das die Menschen seit dem Sündenfall haben, dass es einfach verloren geht bei Menschen, die besessen sind. Dieser Mann, der läuft nackt herum, der kommt zu Jesus angelaufen, er ist nackt. Und dann lesen wir weiter, dass er nicht ein Haus hatte und nicht im Haus blieb. Besessenheit macht Menschen einsam. Sie vereinsamen. Sie möchten weg von den Menschen. Sie möchten nicht da sein, wo andere Menschen sind. Er wurde in die Wüste von dem Teufel getrieben. Weg von den Menschen. Vereinsamung ist Folge von kann Folge von Dämonie sein. Er hatte keine Freunde. Er hatte keinen, mit dem er irgendwie Umgang hatte. Er war weg von der Gesellschaft. Keine Familie, mit der er irgendwie Kontakt hatte. Er war weg von der Familie. Noch eine weitere Sache ist uns hier gesagt über besessene Menschen, über diesen einen Besessenen insbesondere, dass er nicht ein Haus hatte, sondern in den Grabstätten lebte. Da, wo die Toten waren. Leben wie die Toten unter den Toten. Diese andere Seite vom See Genezareth, ich sagte schon, geht so ziemlich steil nach oben. Und dort in die Felsen hat man sehr viele Grabhöhlen hineingehauen. Da hat man dann die Leute bestattet. Und dieser Typ anscheinend hat sich da sein Zuhause gefunden, hat dort gewohnt in den Grabstätten. Da, wo die Toten lagen, da hat er gewohnt. Weil er selber innerlich tot war. Weil es ihm überhaupt nicht kümmerte. Er wohnte dort, wo die Toten wohnen. Da fühlte er sich am wohlsten. Da war sein Zuhause seit langer Zeit geworden. Und dann lesen wir in Vers 28, als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Jesus kommt auf der anderen Seite des Ufers an und dieser Typ läuft ihm entgegen. Hat er ihn schon lange beobachtet, als er in seiner Grabhöhle dort saß und gesehen, dass da Jesus kommt? Weil er kannte Jesus. Die Dämonen, die kennen Jesus. Das sind geschaffene Geister. Und die Dämonen, die kennen Jesus. Jesus ist angekommen, keiner musste Jesus vorstellen. Oder keiner wagte es, Jesus vorzustellen. Ich meine, die Jünger ich kann mir vorstellen, in einem respektvollen Abstand hinter Jesus so: Was passiert denn da jetzt gerade? Dieser Typ, der da angelaufen kommt, der nackt ist, und ich kann mir vorstellen, sein Gesicht war auch anders als bei normalen Menschen, verzerrt. Er kommt da angelaufen und sie denken: Oh, ja, Jesus, bleib du lieber vorne. Wir sind hinter dir, wir sind voll geschlossen hinter dir, aber mit einem Abstand, geh du voran. Der kommt zu Jesus angelaufen. Keiner hat Jesus vorgestellt, aber dieser Mann weiß, dass es Jesus ist. Woher weiß er das? Die Dämonen kennen Jesus. Sie wissen, wer Jesus ist. Man muss Jesus den Dämonen nicht vorstellen. Die andere Sache ist, dieser Mann, der kommt zu Jesus angelaufen und fällt sofort vor Jesus nieder. Die Dämonen, die wissen auch, dass Jesus Gott ist. Sie fallen vor Jesus nieder. Sie erkennen, dass Jesus Gott ist. Die Menschen verleugnen Jesus und sagen: Oh, Jesus ist doch kein Gott, er ist doch nur ein normaler Mensch. Die Dämonen tun das nicht. Die Dämonen kennen Jesus. Die fallen vor ihm nieder. Sie nennen ihn den höchsten Gott. In Jakobus, da lesen wir, Jakobus, ich glaube, das ist 2, Vers 19, da heißt es: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Die Dämonen glauben an Jesus. Wenn wir sagen: Oh ja, ich glaube auch an Gott, das tun die Dämonen schon längst. Die wissen, sie kennen auch ihre Zukunft. Die Dämonen kennen ihre Zukunft und sie zittern. Sie haben den Respekt vor Jesus, den wir als Menschen oft verloren haben. Die Dämonen, die haben den Respekt vor Jesus. Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. So fällt dieser Mann vor Jesus nieder und er schreit laut: Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten, und sagt: Bitte quäle mich nicht. Warum sagt er das? Vers 29, da heißt es: Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Das war der Grund, warum dieser Dämon, dieser Mann sagt: Quäle mich nicht. Und dann heißt es wieder weiter, und das ist wieder sehr interessant: Denn öfters hatte er ihn gepackt, und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden. Er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Die Menschen aus der Stadt haben diesen Menschen oft gefesselt. Sie haben ihn versucht festzumachen. Sie haben ihn versucht zu bändigen. Fußfesseln, Handfesseln, festmachen mit Ketten, mit Stricken oder was weiß ich, damit er nicht wegkommt. Und wir lesen hier, der Dämon hat diese Sachen zerbrochen. Besessene werden oft mit einer ganz großen Kraft, ihnen wird große Kraft gegeben, dass sie selbst Ketten und Stricke reißen können. Das ist keine menschliche Kraft. Es ist keine Sache, die wir Menschen machen können. Wir haben Fußfesseln, Handfesseln erfunden, damit wir Menschen festlegen können. Aber Dämonen können nicht mit Fesseln gebändigt werden. Die haben große Kraft. Und ich hörte Zeugnisse aus der Teestubenzeit, wo Leute auch plötzlich ganz große Kräfte hatten und man für sie gebetet hat und sie befreit worden sind. Ich sagte schon, Besessenheit ist nicht nur die Sache von der Vergangenheit, damals irgendwann mal, da war Besessenheit real. Nein, auch heute gibt es Besessenheit. Auch heute sind Leute besessen. Und auch heute passieren ähnliche Sachen, wie sie damals passiert sind. Dass Menschen auch auf einmal unheimliche Kräfte haben und man fragt sich, wie kann das sein? Das ist doch nicht menschlich. Nein, es ist auch nicht menschlich. Es ist übermenschlich, es ist dämonisch. Dieser Mann hatte große Kräfte, dass man ihn nicht bändigen konnte. Die Fußfesseln und andere Fesseln hat er einfach immer wieder zerrissen und ist in die Wüste getrieben worden. Ich sagte schon, in die Einsamkeit, weg von den Menschen. Ich kann mir vorstellen, die Menschen dort in der Stadt, die wussten, da gehst du besser nicht hin. Die Stelle dort ist nicht sicher für euch. Da ist dieser eine Typ in der Wüste. Der ist schrecklich. Der ist so getrieben. Und dann lesen wir weiter, Vers 30. Jesus fragte ihn aber und sprach, was ist dein Name? Jesus fragt den Menschen, was ist dein Name? Wenn jemand zu dir kommt und fragt, was ist dein Name, dann nennst du deinen Namen. Die Antwort dieses Typen ist, er aber sprach, Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und wir sehen, nicht der Mensch spricht hier. Die Antwort auf diese Frage, die Jesus diesem Menschen stellt, gibt der Dämon. Er antwortet für ihn. Er ist so stark unter der Gewalt der Dämonen, dass er gar nicht mehr für sich selber reden kann. Die Dämonen, die antworten Jesus. Und die Antwort war Legion. Denn wir sind viele. Legion, eine Legion in der römischen Armee bestand von 3.000 bis 6.000 Mann. Also eine Legion ist eine große Truppe. Und die Antwort ist hier, in diesem Menschen lebt eine ganze Legion von Dämonen. Was für ein schreckliches Dasein dieser Mensch wohl hatte, von dieser Legion von Dämonen. Als sie ausgetrieben werden, wie gesagt, in Markus heißt es, dass da 2000 Schweine dann in den See sich stürzten. Was für eine Masse von dämonischer Gewalt in dieser einen Person zu finden war. Und dann lesen wir, und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es ist interessant. Die Dämonen haben große Macht. Und doch müssen sie Jesus bitten, dass sie nicht in den Abgrund. Das ist nämlich ihre Zukunft, der Abgrund. Sie wissen, dass das ihre Zukunft ist. Die Dämonen bitten Jesus, wir wollen nicht in den Abgrund. Mache mit uns, was du willst, aber schicke uns nicht in den Abgrund. Das ist für uns das Schrecklichste, was uns passieren kann. Wir wollen nicht in den Abgrund. Die Zukunft der Dämonen ist klar. Es ist der Abgrund. Es ist die Abgeschiedenheit von Gott für alle Ewigkeit. Es ist die Stelle, wo irgendwann auch die Menschen, die Jesus jahrelang verleugnet haben, ihm nicht nachgefolgt sind, irgendwann mal folgen werden. Aber für sie ist es ganz klar, dass das ihre Zukunft ist. Und sie wissen es. Sie wissen, dass das ihre Zukunft ist. Und sie haben keine Möglichkeit, da wegzukommen. Wir haben in Jakobus gelesen, dass sie zittern. Sie wissen und sie zittern. Vor ihrer Zukunft haben sie Angst. Sie sprechen und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete. Am Anfang haben wir gelesen, dass dieser Mann vor Jesus niedergefallen ist. Die Dämonen, die verneigen sich vor Jesus. Sie bitten Jesus, dass er sie nicht in den Abgrund schickt. Und dann lesen wir davon, dass dort eine Herde von Schweinen war, die auf dem Berg weideten, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Und wiederum sehen wir hier die zerstörerische Gewalt der Dämonen. Als sie in die Schweine gefahren sind, lesen wir, dass die Schweine sofort den Abhang sich hinabstürzen in den See und ertrinken. Die zerstörerische Gewalt dieser Dämonen ist schon riesig. Eine schlimme Sache. Und jetzt kommt Jesus da in diese Situation hinein. Mein zweiter Punkt ist: Unterschätze niemals die Kraft Christi. Jesus hat Kraft über all diese bösen Geister, über die Dämonen. Er hat die Macht darüber. Wenn sich das auch so schrecklich anhören mag, was die Dämonen alles mit Menschen machen und machen können, so hat Jesus doch noch mehr Macht als alle Dämonen. In diesem Fall waren das über 2000 oder um die 2000, keine Ahnung, wie viele das waren, wird uns nicht gesagt, eine Legion von Dämonen. Jesus hat Macht über jede dämonische Handlung. Jesus steht darüber. Die Jünger stehen hinter Jesus und zittern und denken, was passiert denn da gerade? Und Jesus hat Kraft, den Dämonen zu gebieten, dass sie aus diesem Mann ausfahren. Und das passiert. Sie fahren aus. Sie müssen ausfahren. Sie haben keine andere Wahl. Jesus hat Kraft. Und Jesus gebietet, den Dämonen auszufahren. Im Vers 29 lesen wir, dass er geboten hat. Und er hatte dem unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Jesus gebietet einfach, dass diese Dämonen ausfahren von diesen Menschen. Und sie tun es. Sie müssen es tun. Sie haben keine Wahl. Sie können nicht sagen, ja, vielleicht später, heute vielleicht noch nicht. Ich überlege es mir noch. Okay, du gebietest. Ja, da muss ich wohl, aber vielleicht in einer Woche. Nein, Jesus gebietet und sie müssen. Sie müssen ausfahren. Das Einzige, was sie tun können, ist zu sagen, können wir vielleicht in die Schweine fahren? Wir möchten nicht in den Abgrund. Das ist das Einzige, was sie tun können. Aber sie müssen von diesen Menschen ausfahren. Jesus hat Macht über die Dämonen. Sie müssen Jesus um Erlaubnis bitten. Sie können nicht selber Entscheidungen treffen. Jesus muss es ihnen erlauben. Wenn er gesagt hätte, nein, ihr dürft nicht, könnten sie es auch nicht machen. Jesus hat Macht über alle dämonische Mächte. Egal wie stark Satans oder dämonische der Dämonenmacht ist, Jesus ist immer stärker. Müssen wir Angst vor den Dämonen haben? Jesus hat immer wieder über dämonische Mächte triumphiert. Und zuletzt am Kreuz hat er über Satan triumphiert. Er ist ein besiegter Feind. Satan ist besiegt. Die Dämonen, all die Mächte, die Satan zusammenrufen kann, sie sind besiegt. Wir können einige Bibelstellen dazu lesen. In 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir: Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir sind Gottes Kinder. Und der in uns ist, er ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus ist größer als jede dämonische Macht. In Römer Kapitel 8, da schreibt Paulus in so schönen Worten ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Christi, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer kann uns scheiden? Wenn wir Kinder Gottes sind, wer kann uns scheiden? Können es Dämonen tun? Nein, sie können es nicht. Können irgendwelche Gewalten uns von Jesu Liebe scheiden? Nein, keiner kann uns von Jesu Liebe scheiden. Und das ist das Wunderbare dieser Geschichte. Auf der einen Seite diese dämonische Macht, die diesen einen Menschen beherrscht und ihn kaputt macht. Auf der anderen Seite die Kraft Christi, diesen Mann nur mit einem Satz zu befreien. Und ihn für alle Zeit frei zu machen. Später lesen wir, ich merke meine Zeit, die geht wieder schneller, als ich gedacht habe, dass dann diese Leute aus der Stadt zu Jesus kommen. Und das ist dann mein dritter Punkt, welcher heißt, unterschätze nicht die Macht der Angst. Diese Menschen, die kommen da zu Jesus. Alle Menschen in der Stadt, die kannten diesen Besessenen oder diese Besessene. Die kannten diesen Mann. Sie wussten, okay, da, diese Gegend da, die ist sehr unsicher. Da ist ein Typ, der macht merkwürdige Sachen. Das ist alles sehr unsicher da. Kinder, geht bloß nicht dahin oder meint diesen Ort. Ich habe von Indien von einem Ort gehört, das war so eine Grube. Und die Leute haben gesagt, da gab es immer Geräusche. Tag und Nacht, wenn man dann da entlang ging, da waren ganz komische Geräusche. Und die Menschen, die hatten Angst, dahin zu gehen, die haben einen großen Bogen um diese Stelle gemacht. Später, als Christen da waren und eine Kirche bauen wollten, fragten sie, wo könnten wir ein Stück Land kriegen, um eine Kirche zu bauen. Da hat der Eigentümer gesagt, ja da, in dieser Kuhle, da dürfte gerne eine Kirche bauen. Da geht kein Mensch hin, das ist unbrauchbares Land, kann keiner verwenden. Die Christen, die haben gesagt, sie haben gebetet dafür, sie haben gefastet dafür, sie haben dann Erde von anderswo dahin getan, es war ja ein Loch und sie wollten ja eine Kirche bauen, damit man da auch ebenerdig reingehen kann. Sie haben unter Gebet diese Grube zugeschüttet, seitdem hat es nie wieder ein Geräusch dort gegeben. Die Menschen, die kannten diese Gegend, wo diese Besessene waren, sie wollten dahin nicht gehen. Und jetzt hören sie auf einmal, der Typ ist geheilt. Die kommen, die hörten auch das mit den Schweinen natürlich. Und dann kommen sie zu Jesus und wir lesen da, die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, Vers 35. Dort aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden Menschen, von denen die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Komisch, wieso fürchten sie sich? Dieser Typ, vor dem sie immer Angst hatten, der ist jetzt gesund. Wieso fürchten sich jetzt die Leute, weil sie diesen Menschen da sitzen sehen, vernünftig und bekleidet? Deswegen fürchten sie sich. Aber sie merken, hier ist etwas passiert, was wir uns nicht erklären können, das, was nicht in unseren Kopf hineingeht. Hier ist etwas passiert, dass dieser Mensch auf einmal, den wir versuchten zu fesseln, in Ketten zu legen, dass dieser Mensch auf einmal da vernünftig zu Jesu Füßen sitzt. Das konnten sie nicht verstehen. Sie fürchteten sich. Und dann lesen wir weiter. Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasener bat ihn, von ihnen wegzugehen. Denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Ein Wunder ist geschehen. Ein Mensch ist befreit worden. Oder zwei Menschen sind befreit worden. Was für eine herrliche Tat. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, geh weg von hier. Wir wollen dich hier nicht haben. Ist es nicht komisch, dass Menschen so reagieren? Ist es nicht komisch, dass sie Jesus jetzt wegschicken? Soweit ich weiß, ist Jesus nie wieder in dieser Gegend gewesen. Die Gnade Jesu ist nie wieder durch seine Gegenwart in diese Gegend gekommen. Sie baten Jesus, dass er von ihnen weggehen möge. Wie schrecklich, dass Menschen so reagieren, solche Entscheidungen treffen. Wie schrecklich, dass Menschen sich nicht unter die Gnade Jesu stellen und sagen, wunderbar, was hier passiert ist. Wir freuen uns so sehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser große Verlust war, diese 2000 Schweine. Ich weiß es nicht, was sie dazu bewegt hat. Auf jeden Fall war auch sehr viel Furcht dabei. Die Macht der Angst. Sie haben vor Jesus Angst gehabt. Und sie sagten, wir wären lieber mit dem Besessenen ausgekommen, als mit dir, Jesus. Der Besessene, der durfte bei uns hier bleiben, aber du, Jesus, dich wollen wir nicht in unserer Mitte haben. Bitte, hau ab von hier. Wir lesen dann weiter, dass Jesus ins Boot stieg, er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Der Mann wurde geheilt. Die Menschen zittern vor Angst und möchten Jesus nicht in der Mitte haben. Und dieser Geheilte, zuletzt lesen wir von ihm, der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihnen bleiben dürfe. Er aber entließ ihn und sprach, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Der letzte Punkt ist, unterschätze niemals die Kraft des Zeugnisses. Unterschätze niemals die Kraft des Evangeliums. Ich muss zum Ende kommen und ich lese aus Römer Kapitel 1, Vers 16. Und Paulus, dieser Nachfolger Jesu, der sich zu ihm gestellt hat, er sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Dieser Mann, der wollte mit Jesus mitgehen. Jesus sagt, nein, deine Berufung ist, zurückzugehen in deine Stadt und zu bezeugen, was ich an dir getan habe. Geh und predige, verkündige das gute Zeugnis, das, was in dir geschehen ist, sag es weiter. Und wir lesen, dieser Mann, der kein theologisches Studium hatte, dieser Mann, der jahrelang besessen war und jetzt frei geworden ist, der nicht mit Jesus große Zeit verbringen konnte. Jesus musste ja wieder zurückfahren, weil die Leute ihn zurückgeschickt haben. Er hat keine Ausbildung, aber er hat Jesus im Herzen. Und er geht und verkündet, wie viel Großes Jesus an ihm getan hat. Wir lesen, dass er es tut. Er geht in die Stadt. Er hat den Mut zu gehen und zu verkündigen. Oft denkt man, ja, zu mir nach Hause, zu meiner Verwandtschaft zu gehen, zu verkündigen, was Jesus an mir getan hat, ist nicht sehr leicht. Jesus sagte auch, dass es einem Propheten nicht leicht fällt in seinem eigenen Haus. Es ist keine leichte Aufgabe. Und doch war es die Aufgabe für diesen Menschen, der frei geworden ist, davon zu sprechen, was Jesus getan hat. Wisst ihr, der Auftrag, den wir haben, ist nicht unbedingt große und wunderbare Predigten zu halten, sondern zu bezeugen, was Jesus an uns getan hat. Jesus Christus zu bezeugen. Das ist das, was die Apostel am Anfang getan haben. Sie haben davon bezeugt, was Jesus an ihnen getan hat. Und das ist doch so wunderbar zu sehen, dass Gott so herrlich handelt. Jesus ist Herr, nicht nur über Wind und Wellen. Er ist Herr über Dämonen. Die Dämonen müssen seinem Befehl gehorchen. Er macht Leute frei. Das ist doch gut zu wissen. Und davon können wir heute auch zeugen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Amen. Danke, Jesus, dass wir ja dein Wort betrachten dürfen. Und danke, dass dein Wort von dir redet. Wie herrlich und wie kraftvoll du bist. Jesus, danke, dass du Kraft hast über jede Macht dieser Welt. Und wir dürfen deine Kinder sein. Was für ein wunderbares Vorrecht wir doch haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem, der hier in unserer Mitte ist, dass du jedem Einzelnen das deutlich machst. Und bitte schenke doch, dass, wenn jemand noch nicht klar an dich glaubt, dass er dich findet. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben und wir bitten dich, rede du weiter zu uns. Amen.